Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Mit dem Wochenspruch aus 1. Johannes darf ich euch heute Morgen zum Gottesdienst alle ganz herzlich begrüßen. Besonders begrüßen mich dich, Dr. Uwe Seibert. Herzlichen Dank, dass Sie heute mit uns Gottesdienst feiern. Und begrüßen möchte ich auch Achim Wendland an der Orgel. Auch Ihnen herzlichen Dank. Abzukündigen ist der Gemeinde Folgendes. Am Montag um 19.15 Uhr trifft sich der Gebetskreis und um 20 Uhr der Kirchenchor, beides hier in Medenbach. Der Grabbelkreis findet jetzt immer dienstags statt, nicht mehr donnerstags, sondern immer dienstags um 10 Uhr, CVJM Grabbelgruppe hier in Medenbach. Am Freitag um 9 Uhr Bibelwalking in Breitscheid. Herzliche Einladung zu den Gottesdiensten am kommenden Sonntag um 9.30 Uhr in Breitscheid und um 11 Uhr in Medenbach. Die Pfarrer im Ruhestand Friedrich Wilhelm Bineck mit uns feiern wird. Der Kindergottesdienst in Breitscheid und Medenbach treffen sich nächste Woche um 11 Uhr. Die Kollekte vom vergangenen Sonntag war Brot für die Welt erbeten und betrug 361 Euro. Ganz herzlichen Dank dafür. Gott segne die Verwendung der Gaben und die Gebenden. Die heutige Kollekte erbitten wir für die eigene Gemeinde. Dann ist schon mal was abzukündigen, was erst nächstes Jahr stattfindet, aber jetzt ganz wichtig ist und deshalb muss ich es heute schon vorlesen. Liebe Gemeinde, das neue Chormusical Sieben Worte vom Kreuz wird am 22. März 2026 in der Buderus Arena in Wetzlar aufgeführt. Das evangelische Dekanat an der DIL ist offizieller Projektpartner des Chormusicals Sieben Worte vom Kreuz. Es wird auch in unserem Dekanat Projektchöre geben. Jeder und jede kann und darf da mitmachen. Benjamin Geil bietet in unserem Dekanat gemeinsame Chorproben in Dillenburg an. Anmelden sollte man sich aber am besten jetzt schon. Dieses geht über eine Webseite siebenworte.de. Eine erste gemeinsame Probe aller Singenden findet dann am 15. November in der Stadthalle in Aslar statt. Dieses dient auch zum ersten Kennenlernen des Stückes. Auf der Webseite siebenworte.de findet man auch die Registrierungsnummer unseres Projektchores an der DIL und alle wichtigen Informationen zu den Terminen in der Region. Es gibt verschiedene Orte und verschiedene Tage. Wer mitmachen will, darf sich da gerne anmelden. Dann habe ich auch noch eine Einladung zu einem Chorkonzert. Das ist aber jetzt schon am 26. Oktober. Und zwar in der Jesus-Christus-Kirche in Ehringshausen-Dillheim, aus Liebe geboten, der Segen der 10 Gebote. Draußen liegen diese Flyer und können mitgenommen werden. Dieses Konzert, 18 Uhr abends, ist jetzt schon. Herzliche Einladung dazu. Dann darf ich noch mal hinweisen auf die Bücher von Thomas Kretz. Die liegen noch draußen auf dem kleinen Tisch. Wer Interesse daran hat, gern eins möchte, kann sich eintragen. Tragt aber den Preis dahinter, hinter euren Namen, wenn es gibt Taschenbuch und ein Buch mit festem Einband, das sind Preisunterschiede, damit wir beim Bestellen wissen, wer welches Buch, Taschenbuch oder mit einem festen Einband haben will. Die Bücher liegen draußen am Tisch zur Einsicht aus, da liegen auch diese Flyer hier. Und dann ist vorige Woche bei uns hier unten ziemlich in der letzten Reihe oder vorletzten Reihe eine Brille liegen geblieben. Wer zu Hause sich wundert, warum er nicht mehr so gut lesen kann und seine Brille sucht, die liegt auch draußen auf dem kleinen Tisch. Und wenn es jetzt kein Medenbacher oder Medenbacherin war, ihr könnt auch noch mal ein bisschen rund sprechen darüber, ist bei uns, dann müssen wir sie mal mit nach Breitscheid geben, dann ist sie vielleicht einen von den Breitscheidern. Soweit meine Abkündigung. Lasst uns mit Lied Nummer 168, 1 bis 3 zusammen singen.
Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich mag am Anfang mit Ihnen einen Psalm beten. Das ist der Psalm 25. Den finden Sie im Gesangbuch unter der Nummer 713. Machen wir es bei Ihnen mal so, dass die Männer mit mir beginnen und die Frauen dann die eingerückten Teile beten. Nach dir, Herr, verlanget mich. Mein Gott, ich hoffe auf dich. Herr, zeige mir deine Wege. Und lehre mich deine Steige.
Leite mich in deine Wahrheit und lehre mich, denn du bist der Gott, der mir hilft. Täglich harre ich auf dich.
Gedenke, Herr, an deine Barmherzigkeit und an deine Güte, die von Ewigkeit her gewesen sind. Die Wege des Herrn sind lauter Güte und Treue für alle, die seinen Bund und seine Gebote halten.
Um deines Namens willen, Herr, vergib mir meine Schuld, die so groß ist.
Der Herr ist denen Freund, die ihn fürchten, und seinen Bund lässt er sie wissen. Wende dich zu mir und sei mir gnädig, denn ich bin einsam und elend.
Die Angst meines Herzens ist groß. Führe mich aus meinen Nöten.
Sieh an meinen Jammer und mein Elend und vergib mir alle meine Sünden. Kommt, lasst uns anbeten. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. So lautet der Wochenspruch, den wir eben gehört haben. Wir möchten glauben und doch zweifeln wir immer wieder. Wir möchten siegreich leben, aber wir erleben in unserem Alltag immer wieder Niederlagen. Wir möchten die Welt überwinden, aber wir werden immer wieder vom Bösen überwunden. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Gott hat uns versprochen, wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen. Lob singet dem Herrn, erhebet seinen Namen. Der Herr sei mit euch. Wir hören jetzt die Schriftlesung.
Die Schriftlesung für heute steht in Matthäus 15, die Verse 21 bis 28. Ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung. Und Jesus ging weg von dort in die Gegend von Tyrus und Sidon. Und siehe, eine kanaanäische Frau kam aus diesem Gebiet und schrie, Ach Herr, du Sohn Davids, erbarm dich meiner. Meine Tochter wird von einem bösen Geist übel geplagt. Er aber antwortete ihr kein Wort. Da traten seine Jünger zu ihm, baten ihn und sprachen: Lass sie doch gehen, denn sie schreit uns nach. Er antwortete aber und sprach: Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Sie aber kam und fiel vor ihm nieder und sprach: Herr, hilf mir. Aber er antwortete und sprach: Es ist nicht recht, dass man den Kindern ihr Brot nehme und werfe es vor die Hunde. Sie sprach: Ja, Herr, aber doch essen die Hunde von den Brotsamen, die vom Tisch ihrer Herren fallen. Da antwortete Jesus und sprach zu ihr: Frau, dein Glaube ist groß. Dir geschehe, wie du willst. Und ihre Tochter wurde gesund zu derselben Stunde. Hier endet die Lesung. Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Halleluja.
Mit der gesamten Christenheit bekennen wir unseren christlichen Glauben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir singen nun das nächste Lied. Thank you. Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, darf man lügen, um einen anderen Menschen zu beschützen? Der Philosoph Immanuel Kant hat diese Frage 1797 in einem Aufsatz behandelt mit dem Titel »Über ein vermeintes Recht aus Menschenliebe zu lügen«. Und er beschreibt darin folgende Szene. Ein Mensch flieht vor seinem Mörder und findet in einem fremden Haus Einlass und Zuflucht. Der Mörder klopft kurz danach an dieselbe Tür und will wissen, ob der Flüchtige sich im Haus aufhält. Darf nun der Hausbesitzer auf diese Frage entgegnen, nein, er ist nicht hier. Was meinen Sie? Unser Bauchgefühl sagt, ist doch klar, es handelt sich doch nur um eine Notlüge. Der Hausbesitzer will den Verfolgten doch beschützen. Würde er antworten, ja, er versteckt sich bei mir, dann müsste er wahrscheinlich Gewalt anwenden, um den Mörder den Zutritt zu verwehren. Wer weiß, wie das ausgeht. Immanuel Kant schüttelt den Kopf und schreibt, der Hausbesitzer ist unbedingt zur Wahrheit verpflichtet, denn mit einer einzigen Lüge zerstört man jedes zwischenmenschliche Miteinander. Wenn er den Verfolger anlügt, kann niemand mehr einer einzigen seiner Äußerungen trauen. Sie kennen vielleicht das Sprichwort, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht und wenn er auch die Wahrheit spricht. Aber das, was Kant hier schreibt, das klingt doch schon ziemlich krass, würden wir sagen, ziemlich streng. Er meint, man muss sich immer an die Wahrheit halten, sogar in einer Konfliktlage. Und darüber streiten sich die Gelehrten bis heute. Hat Kant das Lügen des Hausbesitzers zu Recht verworfen? Oder handelt der Mann nicht eigentlich vorbildlich? Kann man etwas Fragwürdiges tun und gerade damit richtig handeln? Warum erzähle ich Ihnen von Kant und von ethischen Konflikten? Nun, das liegt daran, dass es im Predigttext heute um eine ganz ähnliche Frage geht, um einen ganz ähnlichen Fall, wie Sie gleich hören werden. Es ist ein neuerer Text, also einer, der jetzt bei der letzten Perikopenrevision neu dazugekommen ist. Perikopen, das sind die Texte, die Sie im Laufe von 6 Jahren immer wieder hören, also die kommen immer wieder nach 6 Jahren. Jedes Jahr sind das andere und jeder Sonntag hat bestimmte Texte, wo dann immer drüber gepredigt werden soll. Und dieser Text, der ist jetzt neu dazugekommen. Es ist ein Text aus dem Alten Testament. Die meisten Predigtexte sind aus dem Neuen Testament, aus den Evangelien, aus den Briefen. Es gibt ein paar aus dem Alten Testament und der ist jetzt ganz neu dazugekommen. Es kann sein, Sie haben noch nie eine Predigt dazu gehört. Ich habe auch noch nie drüber gepredigt. Und ich habe mich auch gefragt, soll ich das überhaupt? Ist doch ein komischer Text. Aber dann dachte ich, ja, vielleicht ist es doch ganz interessant, mal mit Ihnen über diesen Text nachzudenken. Und ich lese jetzt das Kapitel 2 aus dem Buch Josua nach der Übersetzung der Basisbibel. Das ist ein ziemlich langer Text. Josua, der Sohn des Nun, war in Schittim und schickte von dort 2 Kundschafter los. Sie bekamen den geheimen Auftrag, geht, schaut euch in dem Land um, besonders in der Stadt Jericho. Da gingen sie los und kamen zu dem Haus einer Frau, die eine Hure war und Rahab hieß. Dort kamen sie unter. Doch der König von Jericho erfuhr davon, siehe, in der Nacht sind Männer hierher gekommen, Israeliten, die das Land ausspionieren wollen. Da ließ der König von Jericho Rahab ausrichten, gib die Männer heraus, die in deinem Haus untergekommen sind. Die sind doch nur gekommen, um das ganze Land auszuspionieren. Daraufhin nahm die Frau die beiden Männer und versteckte sie. Dem König aber antwortete sie, ja, die Männer sind zu mir gekommen, ich weiß aber nicht woher. Bevor es dunkel geworden ist und das Stadttor geschlossen werden sollte, sind die Männer wieder gegangen. Ich weiß auch nicht, wohin sie gegangen sind. Schnell, lauft ihnen hinterher, dann könnt ihr sie noch einholen. Sie hatte die Männer aber auf das flache Dach gebracht, wo Flachs zum Trocknen ausgebreitet war. Unter dem Flachs versteckte sie die Männer. Inzwischen hatte man auf der Straße zum Jordan die Verfolgung aufgenommen. Man wollte sie noch vor den Übergängen erreichen. Das Stadttor aber wurde geschlossen, nachdem die Verfolger hinausgegangen waren. Die Frau stieg auf das Dach hinauf, bevor sich die Kundschafter schlafen legten. Sie sagte zu den Männern: Ich weiß, dass der Herr euch das Land gegeben hat, und alle hat die Angst vor euch überfallen. Die Bewohner des Landes zittern vor euch, denn wir haben davon gehört, was der Herr für euch getan hat. Er legte das Schilfmeer trocken, sodass ihr aus Ägypten ausziehen konntet. Auch wissen wir, was jenseits des Jordan geschah. Die beiden Amoriterkönige Sihon und Og habt ihr ganz und gar vernichtet. Als wir es hörten, verloren wir allen Mut. Unser Widerstand war gebrochen, denn der Herr, euer Gott, ist Gott, oben im Himmel und unten auf der Erde. So schwört mir nun beim Herrn, dass ihr meiner Familie die Treue haltet, denn ich habe euch ja meine Treue erwiesen. Gebt mir ein sicheres Zeichen, dass mein Vater und meine Mutter am Leben bleiben, mein Bruder und meine Schwester mit ihren Familien. Rettet uns vor dem Tod. Da sagten die Männer zu ihr: Wir bürgen für euer Leben mit unserem eigenen, wenn ihr unsere Sachen nicht verratet. Das versprechen wir dir. Wenn der Herr uns das Land gibt, werden wir dir auch unsere Treue erweisen. Daraufhin ließ sie die Männer an einem Seil durch das Fenster hinab, denn ihr Haus war in die Stadtmauer eingebaut. Sie wohnte sozusagen in der Stadtmauer. Dabei sagte sie zu ihnen: Geht zuerst ins Gebirge, damit die Verfolger euch nicht finden. Versteckt euch dort 3 Tage lang, bis die Verfolger zurückgekehrt sind. Danach könnt ihr sicher euren Weg gehen. Die Männer sagten zu ihr: Wir stellen dir noch eine Bedingung, damit der Schwur gilt, den du uns hast schwören lassen. Wenn wir in das Land zurückkommen, musst du Folgendes tun. Befestige diese rote Schnur an dem Fenster, durch das du uns hinabgelassen hast. Dann nimm alle in dein Haus auf, deinen Vater, deine Mutter, deine Geschwister und wer sonst noch zur Familie gehört. Wer dann noch durch die Haustür hinausgeht, ist selbst für seinen Tod verantwortlich. Wir haben daran keine Schuld. Wer jedoch bei dir im Haus bleibt, für den sind wir verantwortlich. Es wird ihm nichts geschehen. Solltest du aber unsere Sache verraten, sind wir nicht mehr an den Schwur gebunden, den du uns hast schwören lassen. Da sagte sie: Es gilt, was ihr gesagt habt. Sie schickte sie weg und sie gingen fort. Dann befestigte sie die rote Schnur am Fenster. Sie gingen also fort und kamen ins Gebirge. Dort blieben sie 3 Tage lang, bis die Verfolger heimgekehrt waren. Die Verfolger hatten den ganzen Weg abgesucht, sie aber nicht gefunden. Da machten sich die beiden Männer auf den Rückweg. Sie stiegen vom Gebirge herab, zogen über den Jordan und kamen zu Josua, dem Sohn des Nun. Dann erzählten sie ihm alles, was sie erlebt hatten. Sie sagten zu Josua: Der Herr hat das ganze Land in unsere Gewalt gegeben und alle Bewohner des Landes zittern vor uns. Soweit der für heute vorgeschlagene Predigtext. Nun, Herr, bitte ich dich, schenk uns ein Wort für unser Herz und ein Herz für dein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, das ist schon eine seltsame Geschichte, nicht wahr? Sie haben sicher auch gemerkt, warum ich am Anfang erzählt habe, was Kant zum Thema Lügen aus Menschenliebe geschrieben hat. Und warum ich gesagt habe, es ist hier ganz ähnlich in der Geschichte. Es ist nicht ganz genau so. Es ist nochmal ein bisschen anders als in der Geschichte von Immanuel Kant. Hier ist es ja kein Mensch, der von einem Mörder verfolgt wird und um Asyl bittet. Hier sind es 2 israelitische Späher, die bei einer Prostituierten, einer Hure namens Rahab untergekommen sind. Ich denke nicht, dass die 2 ihr von ihrem Auftrag erzählt haben, das Land und die Stadt auszukundschaften. Als Spion sollte man ja eher versuchen, sich möglichst unauffällig zu verhalten. Und wenn man niemanden in der Stadt kennt und nicht weiß, wo man unterkommen soll, dann muss es eben bei einer Prostituierten sein. Und vielleicht haben die beiden auch gehofft, dass sie bei einer Prostituierten leichter an Informationen über die Stadt kommen. Aber dann ist doch wohl jemand aufgefallen, dass da 2 verdächtige Fremde in die Stadt gekommen sind. Und das wird dem König von Jericho gemeldet. Siehe, in der Nacht sind Männer hierher gekommen, Israeliten, die das Land ausspionieren wollen. Und der König von Jericho schickt jetzt gleich Boten zu der Hure Rahab und lässt ihr ausrichten: Gib die Männer heraus, die in deinem Haus untergekommen sind. Die sind gekommen, um das ganze Land auszuspionieren. Und was tut Rahab? Sie nimmt die beiden Männer in Schutz. Das ist jetzt so ähnlich wie in der Geschichte. Und sie legt eine falsche Fährte. Das heißt hier, daraufhin nahm die Frau die beiden Männer und versteckte sie. Dem König aber antwortete sie, ja, die Männer sind zu mir gekommen, ja, das ist jetzt nicht gelogen. Ich weiß aber nicht, woher. Bevor es dunkel geworden ist und das Stadttor geschlossen werden sollte, sind die Männer wieder da gegangen. Und ich weiß auch nicht, wohin sie gegangen sind. Schnell lauft ihnen hinterher, dann könnt ihr sie noch einholen. Das war natürlich jetzt gelogen und zwar auch noch eine falsche Fährte, die sie da legt. Der König von Jericho, der will sein Volk und sein Gebiet schützen. Er versucht, die Aktivitäten der Späher zu unterbinden und ihre habhaft zu werden. Und jetzt wird diese Schutzmaßnahme vereitelt, weil eine Prostituierte sich auf die Seite der Gegner schlägt. Sie versteckt zwei Männer, die eigentlich ihre Feinde sind. Aus Sicht der Kanaaniter ist Rahab eine Verräterin. Sie verrät ihr eigenes Volk. Warum tut sie das? Wenn wir uns die Geschichte nochmal anschauen, macht Rahab das streng genommen zu ihrem eigenen Vorteil, um ihre eigene Familie zu beschützen. Sie sagt zu den Männern, ich weiß, dass der Herr euch das Land gegeben hat. Die Bewohner des Landes zittern vor euch. Wir haben davon gehört, was der Herr für euch getan hat. Er legte das Schilfmeer trocken, sodass ihr aus Ägypten ausziehen konntet. Die beiden Amoriterkönige Sihon und Og habt ihr ganz und gar vernichtet. Als wir das hörten, verloren wir allen Mut, unser Widerstand war gebrochen. Und jetzt, so schwört mir nun beim Herrn, dass ihr meiner Familie die Treue haltet, denn ich habe euch ja meine Treue erwiesen. Dafür, dass sie die beiden israelitischen Spione in Schutz nimmt und ihnen hilft, erwartet Rahab als Gegenleistung, dass ihre Familie verschont wird, wenn Israel die Stadt Jericho angreift. Und das versprechen die beiden Kundschafter ihr auch. Wir bürgen für euer Leben mit unserem eigenen, wenn ihr unsere Sachen nicht verratet. Wenn der Herr uns das Land gibt, werden wir dir auch unsere Treue erweisen. Jetzt, nachdem sie entdeckt sind, können die Späher nicht mehr in der Stadt bleiben und Rahab hilft ihnen, durch ein Fenster aus der Stadtmauer zu fliehen. Sie kann das, weil ihr Haus direkt an der Stadtmauer liegt oder wie es hieß, ist sozusagen Teil von der Stadtmauer. Sie lässt die beiden Männer mit einem Seil herunter und gibt ihnen dann noch einen guten Rat. Geht zuerst ins Gebirge, damit die Verfolger euch nicht finden. Versteckt euch dort 3 Tage lang, bis die Verfolger zurückgekehrt sind. Danach könnt ihr sicher euren Weg gehen. Und die beiden sagen ihr noch eine Bedingung. Sie schärfen ihr ein, wenn wir in das Land zurückkommen, dann musst du Folgendes tun. Befestige die rote Schnur an dem Fenster, durch das du uns hinabgelassen hast. Dann nimm alle in dein Haus auf. Deinen Vater, deine Mutter, deine Geschwister und wer sonst noch zur Familie gehört. Und wer dann noch durch die Haustür hinausgeht, ist selbst für seinen Tod verantwortlich. Die beiden Männer befolgen Rahabs Rat und sie verstecken sich 3 Tage im Gebirge. Später überqueren sie den Jordan und sie kommen ins Lager ganz unbeschadet zurück zu ihrem Volk. Sie erzählen, was sie erlebt haben und was sie herausgefunden haben. Der Herr hat das ganze Land in unsere Gewalt gegeben und alle Bewohner des Landes zittern vor uns. Und auch Rahab tut, was ihr gesagt wurde. Sie befestigt die rote Schnur an dem Fenster. Später bei der Einnahme Jerichos, das können wir in Kapitel 6 lesen, wird sie zusammen mit ihrer Familie verschont, während die ganze Stadt zerstört und alle Menschen und sogar die Tiere umgebracht werden. Und sie bekommt dann einen Platz außerhalb des Lagers des Volkes Israels zugewiesen. Auch das können wir in Josua 6 nachlesen. Durch ihr Handeln hat Rahab sich und ihre Familie gerettet. Soweit die Geschichte. Was soll man jetzt über die Hure Rahab denken und sagen? Ist sie eine Verräterin? Oder ist sie eine mutige Frau, die sich durch ihr beherztes Handeln einen Platz im Volk Gottes erworben hat? Das hängt davon ab, ob man diese Geschichte aus Sicht der Kanaanäer oder der Israeliten erzählt. Und was hat Rahab angetrieben? Hat sie aus Barmherzigkeit gehandelt, aus Mitgefühl für die gehetzten Fremden vor ihrer Tür oder aus Angst vor ihrem eigenen Untergang? Hat sie die Zeichen der Zeit erkannt? Oder hat sie schlicht ihr Fähnchen nach dem Wind gehängt? Ist sie eine Opportunistin, die die Gelegenheit nicht verstreichen lässt? Oder handelt sie vielleicht aus bloßer Panik, ohne darüber nachzudenken, was sie hier eigentlich tut? Und welche Rolle spielt Rahabs Lebensgeschichte für ihre Entscheidung? Was hat sie in Jericho und mit seinen Bewohnern erlebt? Wie standen die Dinge zwischen ihr, der Hure und den anderen Bürgern? Wurde sie respektiert oder gemieden? Und hat sie später voller Wehmut an die Stadt gedacht? War sie traurig über das, was passiert ist? Wir erfahren es nicht. Es ist eben ein gewalttätiger Konflikt, bei dem viele schlimme Dinge passieren, so wie bei allen Kriegen bis heute. Und inmitten dieser Ereignisse begegnet uns eine Frau, die Barmherzigkeit übt und gleichzeitig Verrat, die andere rettet und dabei eine Chance erkennt, wie sie selbst der Vernichtung entgeht. Es gibt in einer solchen Situation kaum eine Möglichkeit, unschuldig zu bleiben. Es gibt hier nicht nur schwarz oder weiß, gut oder böse, richtig oder falsch. Alle machen sich schuldig. Interessant ist, dass aus Sicht der Bibel Rahab für ihr Handeln nicht verurteilt, sondern sogar gelobt wird. Sie wird später im Neuen Testament erwähnt und als Glaubensvorbild genannt. Ich lese Ihnen mal zwei Bibelstellen vor. Aus dem Hebräerbrief, Kapitel 11, da steht: Aufgrund ihres Glaubens kam die Hure Rahab nicht zusammen mit denen um, die sich Gott widersetzten, denn sie hatte die Kundschafter in Frieden bei sich aufgenommen. Und im Jakobusbrief heißt es in Kapitel 2, aufgrund seiner Taten wird der Mensch von Gott für gerecht erklärt. Der Glaube allein genügt nicht. War es bei der Prostituierten Rahab nicht genauso? Aufgrund ihres Handelns wurde sie für gerecht erklärt. Also, sie ist ein Vorbild des Glaubens im Neuen Testament. Und hätten Sie gewusst, dass Rahab im Matthäus-Evangelium im ersten Kapitel sogar im Stammbaum von Jesus genannt wird? Als eine von vier Frauen? Sie hat wohl, nachdem sie mit ihrer Familie da im Lager mitleben durfte, später einen Mann namens Salmon geheiratet und dessen Sohn hieß Boas, der Sohn von Boas hieß Obed und dessen Sohn Isai und dessen Sohn war der große König David. Die Hure Rahab war also die Ur-Urgroßmutter von David. Und bei den anderen drei Frauen, die im Stammbaum von Jesus genannt werden, gibt es auch Dinge, die bei uns ein Stirnrunzeln verursachen würden. Tamar, eine von den vier Frauen, verführte ihren Schwiegervater, um ein Kind zu bekommen. Ruth, die Urgroßmutter von David, kam nicht aus Israel, sondern war eine Moabiterin. Bathseba, die Mutter von Salomo, wurde von David verführt und als sie schwanger wurde, wurde ihr Mann von David beseitigt. Also diese vier Frauen inklusive der Hure Rahab sind im Stammbaum von Jesus genannt. Lesen Sie mal nach, Kapitel 1 im Matthäusevangelium. Und wir sehen, in der Bibel gibt es Menschen mit dunkler Vergangenheit, die doch eine wichtige Rolle in Gottes Geschichte mit seinem Volk spielen können. Und das Dunkle wird auch gar nicht verschwiegen. Das sollte uns ermutigen, barmherziger mit anderen Menschen umzugehen und keine schnellen Urteile zu fällen, denn wer weiß schon, was sie dazu gebracht hat, so zu handeln, wie sie handeln. Und wer weiß, was Gott noch mit ihnen vorhat. Und wenn wir ehrlich sind, handeln wir doch alle auch nicht immer aus völlig reinen und uneigennützigen Motiven, selbst bei unseren besten Taten. Und bei unseren schlechten Taten hoffen wir darauf, dass Gott und andere Menschen trotzdem barmherzig mit uns umgehen. Am Ende brauchen wir alle, die anderen und wir, Gottes Gnade und Vergebung und seine Hilfe, um so zu leben, wie es ihm gefällt. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Lassen Sie uns antworten mit dem Lied 351. Lassen Sie uns nun miteinander Fürbitte halten. Herr unser Gott, vor dir liegen unsere Herzen offen. Du kennst die widersprüchlichen und vieldeutigen Beweggründe hinter unserem Tun. Wir sehen nur, was vor unseren Augen ist. Und dann finden wir schnell zu einem eindeutigen Urteil. Eindeutig und doch ganz unangemessen. Wir bitten dich um die Stärke, das Vielschichtige im menschlichen Verhalten auszuhalten. Hilf uns, unserem schnellen Urteil zu misstrauen. Hilf uns, über den ersten Eindruck hinauszufragen. Wir blicken auf die großen und kleinen Konflikte unserer Zeit. Wir bitten dich um die Weisheit, gerechte und tragende Lösungen zu finden. Wir bitten dich für alle Konfliktparteien um die Bereitschaft, miteinander nach wahrhaftigen, realistischen Wegen zum Frieden zu suchen. In der Stille sagen wir dir, was uns persönlich gerade umtreibt. Gemeinsam beten wir das Gebet, das Jesus seine Jünger gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Von dem Lied, was Sie am Anfang gesungen haben, singen wir jetzt noch die letzten drei Strophen. Gehen Sie in diesen Sonntag und in die neue Woche unter Gottes Segen. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag.